Hij is jetzt Rentner, kan machen wat er wil. Op eenmaal behoort het zich voor zich te veel. Hij is jetzt Rentner und het heeft joch een leven lang geduld. Und na all dem, wat een mietje maat het, jeet het im jetzt joch.
Er ist Rentner, singen die Black First, die Firma läuft weiter ohne ihn, er kann schlecht schlafen, aber er hat ja jetzt Zeit und es geht ihm gut, es geht ihm gut. Ja, wie gut geht es Ihnen wirklich, dem frisch gebackenen Rentner oder der Rentnerin, die sich nach einem langen Arbeitsleben jetzt plötzlich zu Hause finden und sich die vielberühmte Muße gönnen sollen? Und wir anderen, die wir jetzt noch im Berufsleben stecken, wie stellen wir uns unseren Ruhestand vor? Fragen, die wir hier im Thema Leben heute beantworten wollen. Dazu begrüße ich drei Studiogäste, das Ehepaar Margarete und Helmut Humbert. Beide, wie Sie so schön sagen, Rentner im Hauptberuf. Und Gerda Neyer, derzeit noch Vollzeitangestellte bei der Frankfurter Flughafen AG. Aber mit 58 bereitet auch sie sich langsam auf den Ausstieg aus dem Berufsleben vor. Herr Humbert, bei Ihnen ist ja dieser Ausstieg schon 10 Jahre her. Sie haben bis zum Schluss voll gearbeitet und sind damals dann mit 63 in Rente gegangen. Wie war das? Waren Sie erleichtert oder sind Sie in dieses berühmte schwarze Loch gefallen?
Von einem schwarzen Loch zu sprechen, das ist nicht richtig. Ich würde sagen, ich war sehr gespannt, wie das sein würde. Ich habe meinen Beruf gerne ausgeübt. Ich war bis zur Pensionierung 30 Jahre in der Personalabteilung eines Hauses.
Unseres Hauses, können Sie ruhig sagen, dass Sie auch beim HR waren.
Ja, und war also, wie gesagt, in der Personalabteilung des Hessischen Rundfunks 30 Jahre tätig und habe meine Tätigkeit sehr gerne gemacht. Ich habe also nicht etwa das Gefühl gehabt, was wird danach kommen. Ich war auch vorbereitet auf den Ruhestand.
Inwiefern?
Das Haus hat in den letzten Jahren vor meinem Ruhestand Vorbereitungen für die Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, angeboten, Seminare, bei denen auch die Partner mit eingeladen waren, weil der Ruhestand ja zunächst einmal den Mitarbeiter, der ausscheidet, betrifft, aber in der unmittelbaren Folge auch den Ehepartner, sei es Mann, sei es Frau.
Und was haben Sie da gelernt in diesen Seminaren? Also ging es da wirklich um die Gestaltung auch Ihres Rentnerdaseins?
Was stellt man sich vor, was man tun würde im Ruhestand, dass man nicht in dieses von Ihnen angesprochene schwarze Loch fällt? Mhm. Und was wird denn angeboten auf diesem Gebiet?
Und was haben Sie dann gemacht? Wofür haben Sie sich entschieden?
Ich hatte zunächst einmal gesagt, ich will was ganz anderes machen als beruflich. Ich habe zunächst die Absicht gehabt, ein bisschen in Ahnenforschung, weil es ein Hobby von mir ist. Ich hätte gerne etwas auf diesem Gebiet getan. Und es ergab sich auch so, dass ich relativ rasch eine Gelegenheit fand. In Frankfurt gibt es das Seniorenbüro aktiv in der Oberlindau 20. Mhm. Und dort habe ich mich aufgrund einer Anzeige in der Frankfurter Rundschau hingewandt und habe recht rasch eine Stelle angeboten bekommen, wo ich nach eigenem Gusto arbeiten konnte. Das heißt also, ich konnte die Zeit bestimmen, wann es mir passt. Ich konnte in Absprache mit der Archivleitung dort, konnte ich auch die entsprechenden Dispositionen treffen.
Also Sie haben etwas gefunden, Herr Humbert, was Ihnen Spaß gemacht hat, relativ schnell
genau
auch
das
nach Ihrer Arbeit.
Ja.
Frau Humbert, wie war das denn für Sie? Sie waren, wie ich verstanden habe, ja relativ eng auch mit einbezogen in diese Phase, wo Ihr Mann sich verabschiedete praktisch aus dem Berufsleben. Ist er Ihnen nicht dennoch auf die Nerven gegangen, wenn er so 30 Jahre jeden Morgen zum HR gegangen ist?
Am Anfang schon ein bisschen. Wenn es um Mittag 12:30 war, dann guckte er in die Küche, ob schon was gekocht ist. Denn Das musste ich ja nicht. Die letzten Jahre, wo ich dann alleine war, ich habe meine Schwiegermutter versorgt, unser Sohn war auch lange zu Hause. Gell? Da konnte ich meinen Tag einteilen, wie ich das wollte. Aber ich habe gedacht, ich werde das schon hinkriegen. Und ich muss sagen, ich habe ihm auch einmal gesagt, Da hat er irgendwas gesagt und da habe ich gesagt, ich habe das 40 Jahre so gemacht und so mache ich das auch weiter. Und seit der Zeit war da nie mehr was. Gell? Mhm. Mein Mann macht auch, der hilft mir auch im Haushalt, er macht manche Dinge anders. Da gehe ich eben raus, mache die Küchentür zu und denke, soll er machen? Das ist mir gar nicht so wichtig. Gell? Und ich habe mir auch vorgenommen, das, was ich immer gerne gemacht habe und allein gemacht habe, das mache ich auch weiter. Das lasse ich mir nicht nehmen. Gell? Mhm. Und man muss ja auch, jeder muss seinen Freiraum haben. Wissen Sie, es hat dann auch jeder, wenn er heimkommt, was zu erzählen und so. Mhm. Es ist viel interessanter, als wenn man alles gemeinsam macht.
Hatten Sie denn das Gefühl, Frau Dingbert, Ihr Mann hatte jetzt wirklich viel Muße, viel freie Zeit. Konnte er auf Anhieb etwas damit anfangen oder mussten Sie beide das vielleicht auch noch lernen?
Möchte ich eigentlich gar nicht sagen.
Also sich
nicht
auszuruhen zum Beispiel, wenn man jeden...
Das musste er lernen. Er musste lernen, im Mittagsschlaf zu machen. Ehrlich, er konnte das nicht. Ich habe am Anfang gesagt, leg dich doch auch hin. Weil ich muss das, ich habe eine Erkrankung, muss mittags immer ein bisschen ruhen. Und habe gesagt, leg dich auch hin. Aber es hat nicht lange gedauert, dann hat das alles prima geklappt.
Ja. Gell? Gerda Neier hier im Studio ist noch in einer ganz anderen Situation. Ich habe Sie schon vorgestellt, Frau Neier, Sie arbeiten noch fulltime als Ausbildungsverantwortliche bei der Frankfurter Flughafen AG. Sie sind 58. Haben Sie Angst vor dem schwarzen Loch nach der Pensionierung?
Im Moment noch nicht. Schwarzes Loch würde ich auch nicht sehen, wie Sie auch, Herr Humbert. Aber so ein ganz klein bisschen Wehmut macht sich da bei mir breit, weil ich einen sehr lebhaften Berufsalltag habe und ständig mit jungen Leuten zusammen bin. Und dadurch, dass ich alleine lebe, habe ich so ein bisschen Sorge, dass man dann eben nur noch in Kreise kommt, die eben dann meinem Alter entsprechen und das Leben und das Miterleben dann nachlassen werden. Das ist die einzige Sorge. Aber im Moment habe ich noch so viele Ideen, dass ich denke, ich fülle das aus und ich werde also auch noch Kontakt zu der Firma halten, wenn das so geht, wie wir uns das vorgestellt haben, dass ich also nicht ganz aus dem Geschehen entlassen werde.
Sie wollen den Übergang ja praktisch sanfter gestalten. Sie haben für sich eine Altersteilzeit durchgesetzt. Ja, erzählen Sie mal, wie soll die aussehen?
Tja, da gab es mehrere Motive, nicht das Standardprogramm zu wählen, das in der Altersteilzeit angeboten wird. Denn für viele ist es ja nur eine Möglichkeit, früher total in den Ruhestand zu gehen. Und das ist für mich nicht der Sinn der Altersteilzeit, sondern mein Wunsch war immer, wenn ich älter bin, etwas zurückzuschalten, etwas weniger belastet zu sein. Aber auch nicht durchgängig halbe Tage zu arbeiten. Also das würde in meinem Job auch schlecht gehen, weil man den nicht halbtags machen kann. Und so schnell dann jemand dazu zu finden, der halbtags das ergänzt, das ist nicht möglich. Deshalb habe ich mir überlegt, die erste Hälfte dieser Spanne, es werden 2 Jahre sein, 80% zu arbeiten, das heißt 4 Tage, und die zweite Hälfte 20%, sprich einen Tag oder 2 halbe Tage zu Lehrgängen in die Firma zu fahren und damit eben auch, das ist mein Hintergedanke, muss ich sagen, anschließend auch noch die Möglichkeit zu haben, daran anzuknüpfen und für bestimmte Lehrgänge noch gebraucht zu werden in der Firma.
Wie steht es denn mit dem Geld? So eine Altersteilzeit muss man sich ja auch leisten können.
Puh, ja, muss ich sagen, ich habe auch lange gerechnet, nicht nur für die Zeit der Altersteilzeit, sondern auch für danach. Habe mir 1000 Berechnungen machen lassen von der BFA, von der Zusatzversorgungskasse. Und als ich dann die letzten Ausrechnungen vor mir liegen hatte und erkennen musste, dass sie diese verminderten Einkünfte überhaupt nicht berücksichtigt haben, sondern die Zahl, die da stand, die stimmte nicht. Und dann habe ich mir gedacht, egal was die mir jetzt noch ausrechnen, es wird nicht mehr, es wird eher weniger und ich muss irgendwo damit auskommen.
Ja. Also man muss das einfach planen. In der Regel ist es ja so, wenn man Altersteilzeit jetzt auf 5 Jahre zum Beispiel anlegt, dann verliert man etwa um die 20%. Das ist so eine...
In etwa, ja. Das ist richtig und so viel einsparen werde ich nicht können, denn Fahrtkosten entstehen mir nicht mehr, nicht weniger, weil wir ein Jobticket haben.
Aber es könnte immerhin eine sanftere Phase sein, ein sanfterer Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Herr Humbert, wenn das damals für Sie in Frage gekommen wäre, wenn es möglich gewesen wäre, so eine Altersteilzeit, hätten Sie es gern gemacht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man sein Leben im Betrieb so zugebracht hat, so lange berufstätig war, ist der Wunsch nach einem Ende doch stärker. Ich weiß nicht, dieser gleitende Übergang, ob mir der sehr gelegen hätte, ich glaube es nicht. Ich habe persönlich erlebt, weil Sie gerade von dem Gebrauchtwerden sprechen, ich habe persönlich erlebt, dass ich in den ersten 4 Wochen dachte, es ruft gar keiner an und fragt, wie war denn das oder können Sie uns mal sagen, wo wir denen den Vorgang finden. Ich hatte das Gefühl, du bist raus und der Betrieb geht trotzdem weiter. Mhm. Und nachdem ich das akzeptiert hatte, war für mich alles viel leichter.
Eine schmerzliche Erfahrung an sich, die man aber auch akzeptieren muss. Halten wir es fest, so leicht ist es scheinbar nicht, sich aus dem aktiven Berufsleben zu verabschieden. Man kann sich aber darauf vorbereiten. Viele müssen allerdings erst noch lernen, die neue Freiheit auch zu genießen. Gleich reden wir weiter, aber jetzt sind erstmal Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten wissen, wie haben Sie denn den Einstieg ins Rentnerleben gemeistert? Geben Sie uns Tipps, die helfen, die neue Lebensphase positiv zu sehen. Rufen Sie uns an, 069 für Frankfurt und dann unser Studio 155-689. Nochmal 069 für Frankfurt 155-689. Thema Leben heute auf HR1, heute über die neuen Alten zwischen Muss und Muße. Am Telefon begrüße ich Dr. Gabriele Meyer vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Frau Dr. Meyer, können oder besser wollen Sie sich vorstellen, mit 70 immer noch zu arbeiten?
teils, würde ich mal sagen. Das kommt ganz auf die Tätigkeit an, das kommt ganz auf die Möglichkeit an, die mir bis dahin geboten wird. Wenn es eine Gelegenheit gibt, in meinem Beruf als Wissenschaftlerin noch bestimmte Aufgaben wahrzunehmen im höheren Lebensalter und ich Spaß daran habe, warum nicht? Mhm. Ja?
Das denken wahrscheinlich viele ältere Menschen ganz genauso. Sie sind ja Altersforscherin und beschäftigen sich am Institut für Gerontologie genau mit dieser schwierigen Schnittstelle, über die wir heute reden, diesen Übergang zwischen dem Erwerbsleben und dem Ruhestand. Ja. Nun gibt es sicher Menschen, die haben in dieser Phase mehr Probleme als andere. Wer kommt denn damit eher nicht klar?
Ja, also es sind auf der einen Seite verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen und zum Teil wurden diese Faktoren von Ihren Studiogästen schon genannt. Ich kann die ja vielleicht mal kurz aufzählen. Es sind vielleicht 5 große Bereiche. Ein wichtiger Punkt ist die berufliche Biografie. Also wie einem der Beruf Spaß gemacht hat, vor allen Dingen, wie man auch die letzten Jahre im Erwerbsleben erlebt, ob man sich einbringen kann, ob die Kompetenzen gefragt sind. Es ist erstaunlicherweise so, dass diejenigen, die im Beruf zufrieden waren, den Übergang in den Ruhestand besser bewältigen als Personen, die weniger zufrieden sind. Man würde eher annehmen, die anderen sind vielleicht froh, dass sie ihren Job los sind.
Ja.
Aber da wir Menschen dazu tendieren, Sachen gut abzuschließen und Sachen gut zu Ende zu bringen, ist es wie so eine unerledigte Aufgabe, die noch nachwirken kann.
Und die dann auch Probleme bereitet.
Probleme bereitet, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal daran denkt, dass viele Menschen heutzutage ihr Erwerbsleben nicht beenden können, wann und wie sie es möchten, sondern dass durch Betriebsschließungen oder Fusionen oder Ähnliches Menschen von heute auf morgen relativ kurzfristig und abrupt das Berufsleben verlassen müssen, ist natürlich mitunter die Chance manchmal nicht so gut gegeben,
ja, also es fällt,
ein gutes Ende zu finden.
Fällt leichter, wie der Herr Hummer zum Beispiel, der sich ja darauf vorbereitet hat, der wusste, ich gehe zu dem und dem Zeitpunkt, zu den und den Konditionen.
Ja. Oder die andere Frau, da habe ich jetzt den Namen leider nicht parat, die eben sagt, ich habe mir schon einen Plan gemacht, wie ich gerne aussteigen möchte und ich habe da bestimmte Ziele. Ein anderer wichtiger Bereich ist natürlich auch die finanzielle Situation. Inwieweit kann ich mir die Ziele und Wünsche auch verwirklichen, die ich mir für das nachberufliche Leben gesetzt habe? Also habe ich Mittel, um vielleicht zu reisen oder bestimmte Aktivitäten auszuüben, bestimmte sportliche Aktivitäten beispielsweise? Das ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt, vielleicht Golf zu spielen oder was Ähnliches zu machen, ja auch eine Frage eben von der finanziellen Situation. Dann sind es die sozialen Beziehungen. Das ist einmal die Partnerschaft. Wie positiv wird die Beziehung zum Mann oder zur Frau erlebt? Inwieweit ist man auch in der Lage, als Paar Konflikte zu lösen? Auch das haben ja Ihre Gäste schon im Prinzip erzählt, deutlich gemacht.
Dass da überhaupt auch Konflikte auftreten, natürlich, wenn man seinen Lebensrhythmus im Grunde genommen ja völlig ändert.
Richtig, und dass beide letztendlich in dieser Lebenssituation, in dieser neuen Situation für sich einen neuen Rhythmus finden müssen und diese beiden Rhythmen dann auch wieder in so eine Art Übereinstimmung bringen müssen. Mhm. Dann sind es natürlich die Beziehungen zu Freunden und Bekannten. Hier auch eigentlich sehr typisch, dass alleinstehende Personen vor dem Berufsende häufiger sagen, oh, ich bin mal gespannt, wie das wird und hoffentlich komme ich nicht in so eine Situation, wo nur noch Paare miteinander unterwegs sein wollen und ich habe vielleicht Schwierigkeiten, irgendwo einen Anschluss zu finden. Hm. Diese Sorge äußern ledige häufiger. Allerdings haben diese ledigen Personen auch ein gutes Polster an Kompetenzen, mit solchen Situationen klarzukommen und neue Kontakte vielleicht auch zu schließen in der nachberuflichen Lebensphase. Dann Interessen, ganz wichtig. Inwieweit habe ich überhaupt Dinge, die mir wichtig sind und inwieweit habe ich Interessen und Hobbys ausbilden können, nicht erst jetzt, wenn ich weiß, morgen höre ich auf, sondern bereits in den letzten Jahren. Und
das würden Sie auch sagen, Frau Dr. Meyer, dass es wichtig ist, sich praktisch im Vorfeld dieses Eintritts in den Ruhestand auch schon zu überlegen, was möchte ich und sich da vielleicht auch schon Hobbys auszusuchen und denen auch schon nachzugehen, damit der die Trennung nicht so abrupt verläuft.
Ja, denn wir wissen und eine Studie von Opaschowski am Institut für Freizeitforschung in Hamburg hat auch gezeigt, dass die wenigsten Menschen im Ruhestand tatsächlich ganz neue Aktivitäten ausüben. Das meiste, was gemacht wird, ist, dass man im Prinzip in vorhandene Lebens- und Interessensbereiche investiert, diese Bereiche vielleicht ausdehnt oder ein biografisch wichtiges Hobby oder Interesse, was man vielleicht bis Mitte 30 mal gemacht hat und dann muss das aufgrund von beruflichen Verpflichtungen ruhen und dann sagt man, okay, jetzt möchte ich da eigentlich wieder dran gehen. Das sind die Dinge, die die meisten Menschen tun. Aber was ganz Neues ist eigentlich eher selten.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Dr. Meyer, dann ist der Hauptgrund, warum Leute mit dem Übergang zufriedener sind als andere, der, dass sie sagen, ich habe mich ganz gut geistig und vielleicht auch körperlich schon darauf vorbereitet. Es liegt jetzt nicht daran, ob man voll arbeitet bis zum Tage X oder eine Altersteilzeit für sich anstrebt, sondern es geht eher so um die Einstellung dazu.
Richtig. Also die Form des Berufsendes, das kann individuell sehr verschieden sein. Manche wollen den totalen Schnitt von heute auf morgen aufhören. Andere sagen, rausgleiten, das hilft mir mehr, da kann ich mich besser an diese neue Zeit anpassen. Wichtiger sind einfach diese verschiedenen Faktoren und inwieweit ich da sozusagen eine gute Startposition für mich geschaffen habe und die kann ich eigentlich im mittleren Erwachsenenalter schon schaffen.
Thema Leben heute über die neuen Alten zwischen Muss und Muße. Wir hatten Sie ja gefragt, liebe Hörer und Hörerinnen, was für Tipps Sie haben, damit der Einstieg ins Rentnerdasein gelingt. Am Telefon begrüße ich Herrn Flecken, 74 Jahre alt. Herr Flecken, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was für einen Tipp haben Sie fürs Rentnerdasein?
Ja, es ist also mehr ein Hinweis, ein speziell menschliches Problem, männliches Problem.
Das nämlich, ist auch menschlich.
Naja, also ein männliches Problem, das für den Mann, der in Rente geht, plötzlich mehr oder weniger überraschend kommt, dass er merkt, er wird überhaupt nicht mehr gebraucht. Und dieses nicht mehr gebraucht werden ist eine ganz schlimme Sache. Und ich persönlich hatte das Glück, dass ich das bereits Ende 40, Anfang 50 gemerkt habe bei anderen, dass sie darunter gelitten haben, habe mich entsprechend darauf vorbereitet und arbeite heute noch mit Terminkalender. Das heißt, ich habe mich also bemüht, dass ich immer, auch nachdem ich in Rente gegangen bin, gebraucht wurde.
Und von wem werden Sie gebraucht? Wie haben Sie es gemacht?
Ich möchte also hier nicht ins Einzelne gehen, aber wenn man beruflich etwas gemacht hat, hat man ja irgendwie wertvolle Erkenntnisse. Und die kann man natürlich im Verwandten- und Bekanntenkreis und auch durch eigene Aktivitäten dann nutzen.
Also gebraucht zu werden, dieses Gefühl ist wichtig, dass Sie sich das erhalten haben. Herzlichen Dank, Herr Flecken. Am Telefon ist jetzt Herr Buda. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, ich habe mit 54 das in den Vorruhestand gegangen. Ich bin heute 57 und dazu drei Anmerkungen, die ganz wichtig sind. Man muss sich im Vorfeld Aufgaben suchen, wo man das Gefühl nicht hat, negativ und nicht gebraucht zu sein. Und noch das nächste ist, dass es ein Mix ist, zum Beispiel auch zwischen geistiger Anforderung. Es gibt ja Dinge, die man schon lange mal wissen wollte.
Hier im Studio nicken Sie, Herr Humbert nickt, ja.
Ja. Und dass auch man das Gefühl hat, Dinge, wo man sich einfach, was man schon immer gerne gemacht hat, also eine Kür und Pflicht im Geistigen. Mhm. Und das Dritte, ganz wichtig sind die sozialen Kontakte mit Regeln, dass man sagt, okay, am ersten Mittwoch zum Beispiel spiele ich Schach, am zweiten Donnerstag mache ich zum Beispiel eine Fahrradtour mit Freunden, dass man das verstärkt, dass man das Gefühl hat, irgendwo nicht dieses, was ich aus Ihrer fantastischen, muss ich Ihnen sagen, mal ein Kompliment machen, dass Sie solche Themen angreifen, einfach, dass nicht dieses negatives Gefühl hat, man ist nicht gebraucht. Und das kann man nur selbst verändern, wenn man sich selber verändern möchte.
Dankeschön, Herr Buder. Ganz konkrete Tipps. Jetzt habe ich noch Frau Simon am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie war es bei Ihnen?
Ich bin die Tochter von einem Rentner. Und ich wollte Ihnen erzählen, wie wir den direkten Übergang in die Rente gestaltet haben für meinen Vater. Mhm. Wir haben also den Tag, an dem er seinen letzten Arbeitstag hatte, in ganz ähnlicher Weise gefeiert, wie wir den ersten Schultag von seinen Enkeln gefeiert haben.
Schöne Idee.
Wir haben nämlich eine Ruhestandstüte für ihn gepackt, um ihm jetzt den Übergang aus dem Ernst des Lebens zu versüßen.
Was war da drin?
Und haben da lauter so symbolische Sachen reingepackt. Wir haben ihm zum Beispiel reingepackt ein Küchenhandtuch, weil die Hausarbeit zwischen meinen Eltern ja jetzt anders aufgeteilt werden muss. Und wir haben ihm reingepackt ein Ruhekissen, weil er sich mehr Zeit für Ruhe gönnen kann. Und wir haben ihm reingepackt ein Notgroschen, weil ja man mit Geld jetzt anders umgehen muss. Und wir haben ihm reingepackt ja auch ein bisschen was Süßes, was er gern hatte und Sachen, die zu seinen Hobbys gehören.
Frau Simon, ganz schöne Idee, ja. Und Ihr Vater ist jetzt im Ruhestand schon seit längerem?
Er ist jetzt seit 3 Jahren in Ruhestand und hat also füllt seine Zeit voll aus mit seinen Hobbys und mit der Hausarbeit, die er zusammen mit meiner Mutter macht.
Also was wir jetzt gelernt haben, es kommt in der Tat auf die eigene Einstellung an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Aber es kommt sicherlich auch darauf an, wie man auch von anderen empfangen wird, wie andere mit einem umgehen. Die Frage an unsere Studiogäste nochmal, Margarete und Helmut Humbert, Sie haben ja von sich schon ein bisschen erzählt und eine ganze Reihe von Rentnerjahren gemeinsam gemeistert. Was ist Ihr Geheimrezept? Alles gemeinsam machen, auch als Ehepaar oder gerade nicht?
Also wenn ich mal zuerst antworten darf, ich würde meinen, das Absprechen von gemeinsamen Aktivitäten ist die eine Seite und das Einräumen von Freiräumen, gegenseitigen Freiräumen, ist die zweite wichtige Erfahrung aus unserer gemeinsamen Rentnerzeit.
Frau Humbert, was braucht man noch? Geduld mit dem anderen und mit sich?
Ja, man braucht schon ein bisschen Geduld und mit sich auch, aber man lernt das. Mit der Zeit lernt man das, gell?
Also man soll nicht gleich die Flinte ins Korn werfen?
Nein.
Frau Neier, noch arbeiten Sie bei der Frankfurter Flughafen AG Fulltime. Wenn das mit der Altersteilzeit funktioniert Sie mehr Zeit für sich haben, worauf freuen Sie sich dann?
Einmal, dass ich mehr Zeit und auch Energie für die Familie aufbringe. Meine Töchter und Enkel würden mich gerne öfter sehen. Zum Zweiten möchte ich mir einen Jugendtraum erfüllen und noch studieren.
Schön, also sich auch noch was vornehmen, könnte man auch sagen. Die neuen Alten zwischen Muss und Muße. Die Muße muss der ein oder andere noch lernen, aber es gibt viel, das haben wir auch gehört, worauf man sich freuen kann, wenn man den Arbeitsdruck endlich los ist. Vielen Dank an Margarete und Helmut Humbert und an Gerda Neier, dass Sie heute mit uns diskutiert haben. Das war Thema Leben heute zum Thema die neuen Alten zwischen Muss und Muße. Unser Informationsfax hat wie immer die Telefonnummer 069 für Frankfurt 234 234 123 411. Das war's. Tschüss, sagt Susanne Scharer.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 234. Beim Sport geht es oft um viel Geld. Gute Fußballspieler werden sehr gut bezahlt. Das Geld kommt von den Fans und sie wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Wegen dieses wirtschaftlichen Hintergrunds wird auf den Fußballplätzen oft so hart gespielt, dass Spieler verletzt werden. Dass oft zu hart gespielt wird, ist kein gutes Beispiel für den fairen Umgang unter Menschen. Unter Fußballfans kommt es öfter zu Schlägereien als bei anderen Sportarten. In England ist es schon so, dass es jedes Wochenende irgendwo, wo Fußball gespielt wird, Schlägereien zwischen den Fans der beiden Mannschaften gibt. Dagegen scheint die Polizei machtlos zu sein. Der englische Fußballverband wollte die Spiele um die Weltmeisterschaft 2006 nach England holen, aber diese Bewerbung ist abgelehnt worden, weil man nach den Erfahrungen mit englischen Fußballfans in England zu viel Gewalttätigkeit befürchten müsste. An großen Sportereignissen sollte man seine Freude haben, aber jetzt muss man schon beim Kartenverkauf daran denken, dass die Anhänger der beiden Mannschaften im Fußballstadion so weit wie möglich voneinander entfernt sitzen und wenn sie nach dem Spiel nicht gleich wieder nach Hause fahren können, muss man Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen, in denen sie getrennt untergebracht werden können, damit es nachts nicht auch noch Schlägereien gibt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 haben in Frankreich Deutsche nach dem Spiel Deutschland gegen Jugoslawien einen französischen Polizisten getötet. Aber bei der Europameisterschaft 2000 ist Deutschland nicht weit gekommen und mit gewalttätigen Deutschen hat es diesmal nicht viel Probleme gegeben, aber viele englische Fußballfans waren wieder sehr gewalttätig. Nachdem die englische Nationalmannschaft die Deutsche mit 1:0 besiegt hatte, war es so schlimm, dass es 60 Verletzte gab, darunter 2 Polizisten. 800 wurden bei Schlägereien von der Polizei festgenommen, aber bei der Polizei war man zufrieden, dass es nicht noch schlimmer gekommen war und niemand getötet wurde. Man hatte eine Katastrophe befürchtet. Ganz kann man Gewalttätigkeit nicht verhindern. In Deutschland hat man versucht, solche Leute, die schon mal gewalttätig geworden sind, daran zu hindern, zu den Spielen ins Ausland zu fahren. In England ist man nicht so weit gegangen und in Holland und Belgien konnte man erst etwas zu unternehmen versuchen, als diese Kriminellen schon da waren. Um Gewalttätigkeit bestrafen zu können, werden bei den Fußballspielen Videokameras eingesetzt, damit man feststellen kann, wer gewalttätig geworden ist. Schon beim Verkauf der Eintrittskarten wird mit einem Computer erfasst, wer welchen Platz bekommen hat und an den Eingängen zum Stadion werden die Eintrittskarten streng kontrolliert. Auf diese Weise weiß man, wer auf welchem Platz sitzt und kann ihn dann nachher zur Verantwortung ziehen, wenn er sich nicht so benommen hat, wie es sich gehört. In Belgien hat die Polizei schon innerhalb des Landes Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit, weil es da noch städtische Polizei gibt und weil viele französisch sprechende Belgier nicht gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die flämisch sprechen. Das sind 2 verschiedene Kulturen. Aber deutsche und holländische Polizisten arbeiten meist sehr gut zusammen. Auch bei anderen Ereignissen, zu denen viele aus dem Nachbarland kommen, werden holländische Polizisten in Deutschland und Deutsche in den Niederlanden eingesetzt. In Belgien versucht man dadurch von Schlägereien abzuschrecken, dass man zeigt, wie viele Polizisten da sind und aufpassen. In Holland hält sich die Polizei meist zurück, aber wer auf der Straße Bier trinkt oder andere mit Worten angreift, wird bestraft. Aber trotz Polizei und Strafen wird es nie absolute Sicherheit geben, solange es Menschen gibt, die sich dem nicht unterwerfen wollen, was für alle am besten ist, nicht akzeptieren wollen, dass die gleichen Regeln für alle gelten müssen und für sich selbst nicht gelten lassen wollen, was die Gemeinschaft als richtig erkannt und anerkannt hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 234. Danke.